Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Yannick.
Guten Morgen, Peter.
Und bist du gut durch die Woche gekommen?
Oh. Also wenn ihr den Podcast hört, ist ja die nächste Woche, aber wir nehmen ihn in der besagten Hitzewelle-Woche auf und deswegen bin ich nicht ganz so gut durch die Woche gekommen, weil sie fürchterlich war bis jetzt. aber nur, was die Temperatur anbelangt. Ansonsten ganz gut.
Ja, ne? Schön. Wir haben uns gestern aber doch die ganze Zeit im Keller versteckt. Ging eigentlich.
Ja, stimmt. Eigentlich. Aber die Nächte sind fürchterlich.
Ja,
was haben wir denn gestern gemacht?
Das wollten wir erzählen. Hallo da draußen. Wir waren, Yannick und ich haben gestern im Keller gesessen, lange, und haben Gitarre aufgenommen, also recorded, bei dir im Studio.
Yes.
Und es hat mir liebischen Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen in Schwitzen kam, um im Bild zu bleiben. Mach das nochmal. Das ist schön.
Also, wie war es denn für dich? Das ist ja jetzt deine erste so richtige Recording-Situation gewesen, oder?
Ah, nee, ich war früher mit Bands schon mal im Studio, da oben in Kirschberg und so. Da gab es auch, weiß nicht, ob du damals. Wir hatten damals alle so Bands, müsst ihr wissen, jeder von uns hatte irgendwie Bands und dann haben wir natürlich so Emo-Screamo-Zeug gemacht, so ein bisschen mit Rumschreien und härteren Gitarrenriffs und das haben wir schon auch im Studio mehrmals aufgenommen. Und dann durfte ich ja einmal bei Stockfish Records im Studio sitzen.
Das war ja mein
erhöhtes Ding. Findet ihr eine Folge draußen bei den Stockfish Records? Bei der Folge, Podcast-Folge, bei der zweiten Folge, ganz am Ende, da seht ihr eine Aufnahme, wie ich im Studio sitzen darf und Gitarre spielen darf. Schön. Das war eine große Ehre. Es war spannend. Also die Story ist so, ich habe ein Lied geschrieben mit einem Text bezogen auf, was Musik mit einem so macht im Laufe der Zeit quasi. Und ein deutscher Text und das wollten wir aufnehmen. Oder ich wollte das unbedingt aufnehmen, weil ich habe da einfach einen diebischen Spaß dran gehabt. Das ist ein ganz einfacher Song und den haben wir jetzt gestern eben die erste Spur aufgenommen. Wir hatten vorher so ein Demo ein bisschen aufgenommen, ne, mit Maria zu Hause im Keller, bei mir im Musikzimmer. Aber da Yannick ja hier, da du ja wahnsinnig viel Zeug hast und viel mehr Ahnung als ich, haben wir das bei dir jetzt aufgenommen. Dann habe ich am Dienstagabend schwitzend auf dem Sofa um 21.30 Uhr oder so ist mir eingefallen, fuck, du musst neue Saiten auf deine Gitarre aufziehen, die sind bestimmt, ich mache nicht so oft neue Saiten auf die Gitarre, bestimmt so 2 Jahre alt oder so, habe ich bestimmt 30, 40 Auftritte in den Knochen und viel üben und dann habe ich die noch schnell neu aufgezogen und dann haben wir gestern eben diese Gitarrenspur aufgenommen, die eine. Und dann ist es schon immer spannend, man sitzt da, jeder hat Kopfhörer auf, du hast Kopfhörer auf, ich... Da hat es ein schönes Neumann hingestellt. Kannst du dir das besser erzählen als ich?
Ja, ja. Also Neumann KM184, für die es interessiert, ist ein sehr gutes, oft verwendetes Kleinmembran-Kondensatormikrofon, das im klassischen Bereich eigentlich ganz viel für Stützmikrofonie, Hauptmikrofonie, in so symphonischen Sachen, auch für so kleine Besetzungen, Jazz-Sachen, und so kann man das super gut verwenden. Und eben eigentlich so für alles, was Instrumente, akustische Instrumente anbelangt. Und da ist das halt ganz hervorragend für.
Du hast das auch benutzt bei Concerto Köln damals, wo wir Concerto Köln zu Besuch hatten, weil du hast so ein Stereo-Set davon. Die sind ja gematcht wahrscheinlich, ne?
Genau. Ganz geringe Toleranz, damit die möglichst wenig Abweichung haben.
Und dann gehst du in so einen ekelhaft teuren Pre-Amp-Mikrofon-Vorverstärker.
Wir wollen ja, das Mikrofonsignal muss ja irgendwie verstärkt werden auf einen Line-Pegel, nennt man das dann. Also auch das, was aus einem Streamer rauskommt, ist ein Line-Pegel. Und wir müssen das Mikrofonsignal, das eine sehr geringe Spannung hat, auf diesen Line-Pegel bringen. Und dafür brauchen wir natürlich einen Verstärker, der das möglichst sauber macht.
Ist wie im Hi-Fi.
Ist genau wie im Hi-Fi. Und da habe ich halt ganz gute.
Ja, war cool. Und dann hatten wir beide quasi ein Biodynamic DT770, ne? Genau. Auf den Ohren und so, dann müsst ihr euch vorstellen, man kriegt so einen Klick, ne? Also ein Metronom eingespielt und dann muss man halt loslegen. Und das war schon spannend, hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir diese Spur drin, dann hast du mir danach mal gezeigt, wie das mit den ganzen Plugins so ein bisschen läuft. Also Plugins in der, erzähl du's.
Okay, also wir haben natürlich damals in der Aufnahmetechnik gab's so Computer und sowas, gab's natürlich noch nicht. Und man musste jegliche Klangbearbeitung analog machen. Das heißt, es gab dann Effekte wie ein EQ oder Kompression und es gab Hall-Effekte. Effekte. Das waren dann Hallkammern, also die großen Studios, wie zum Beispiel Capitol Records, hatten, wo Frank Sinatra aufgenommen hat zum Beispiel, die hatten einfach riesige Hallen oder ich sag mal Kellerräume. Mhm. Und damit das nicht nur Flatter-Echos sind, wurden dann da sogar Säulen reingebaut, die den Schall brechen, damit das möglichst diffus klingt.
Ach cool, also richtig nach Höhle.
Genau, und so kann ich einen kleinen Raum größer klingen lassen, weil der Schall mehr gebrochen wird. So, und das hat man ja heute nicht mehr. Oder nur noch sehr wenig. Genau. Und das Schöne ist, gibt es viele Hersteller, die halt diese Räume exakt modelliert haben. Also da wird dann ein sogenannter Dirac-Impuls oder auch ein Sinus-Sweep in so einem Raum gemacht und das nimmt man auf. Und dann kann man den exakten Raum digital nachbilden.
Also man fährt wirklich in diese Originalräume.
Genau.
Ich weiß, bei Elvis Presley gab es damals auch in, wo war der immer? Hier, ja, auf jeden Fall, wo er immer recorded hat. Dafür kriege ich bestimmt Shelter. Ich weiß gerade nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall haben die damals auch so einen ganz langen Raum gebaut, so einen ganz langen Tunnel quasi. Der liebe Bernd, ein lieber Kunde von uns, der war da schon mal drin. Das erzählt, das genau. Geil. Extra für die Aufnahmen, weil die halt diesen Hype brauchten. Da hast du mir gestern ja ein paar Beispiele genannt und gezeigt, genau, ne, von Räumen, die damals genutzt wurden. Ja. Und das fand ich halt schon cool. Dann hat das natürlich direkt, also jetzt erstmal die Gitarre selber, ist ja dann nah mikrofoniert, da steht das Mikrofon so 20 Zentimeter oder 25 von der Gitarre weg. Genau. Man richtet das dann so aus, wie es halt einem am besten klanglich gefällt, weil das natürlich auch gerichtet ist, das Mikrofonsignal. Oder die Abnahme. Und dann danach eben, das war schon cool, dann zu erleben, wenn du dann den Hall hinzufügst oder eine Art Kompression oder sonst was, wie sich der Klang so verändert und wie schlotzig und vollmundig plötzlich so eine Gitarre dann ist. Ne?
Genau, genau.
Und dann ist man wieder schnell dabei, um zu merken, ja, so richtig viel mit der Originale hat es eh nichts zu tun. Selbst im Mixing schon ist es eh nicht mehr die Gitarre, also es ist wenig von meiner Gitarre im Prinzip übrig. Natürlich der Ursprung ist das, aber es geht nachher
schon. Das muss man auch sagen, ist ganz wichtig, der Ursprung ist das Wichtigste.
Ja, natürlich.
Also es gibt natürlich so eine, also die Aufnahmekette beginnt mit dem Musiker und mit dem Instrument. Ja. Und wenn das schon nicht stimmt, man sagt immer, da gibt es diesen Tontechniker-Spruch, ein Mischpult ist kein Klärwerk. Wenn rein, dann kommt das auch wieder raus.
Ja.
Also man kann nichts, man kann natürlich ein bisschen was beheben, aber man kann grundlegende Sachen nicht, ich sag mal, verbessern oder so hinbiegen, dass da auf einmal hinten ein Diamant rauskommt. So.
Und deswegen auch, ist dann so spannend, deswegen ist so eine Recording-Situation, wie vor einer Kamera zum Beispiel zu sein, ne, und dann spontan irgendwas zu machen oder auch was Geplantes zu sagen, manchmal kompliziert für die Leute. Und das ist hier auch so, weil ihr müsst euch vorstellen, dann sitzt man mit der Gitarre da und der, das Intro ist gezupft, viele Stellen sind gezupft und dann, dann kommt so eine Rückfrage, fandst du das jetzt gut? Du hast jetzt die Bassseite, eine E und dann D zum Beispiel, hast du unterschiedlich laut angezupft, findest du das gut vom Sound, willst du das nicht ändern? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, okay, ja, dann ändern wir das, ne, und so weiter. Und das war sehr, ja, sehr interessant und ich finde das total spannend.
Man hat eine Lupe und so, das ist eigentlich das Schöne. Ne? Man hat eine Lupe und kann genau schauen, wie stellt man sich jede noch so kleinste Passage in dem Stück eigentlich vor und kann das anpassen.
Und man denkt auch viel drüber nach. Ne? Also beim Entwickeln des Liedes denkst du ja an das eine und dann beim Produzieren denkst du ja nochmal an andere Sachen und das finde ich spannend.
Ja, und das ist so dieser Unterschied zu einer Live-Recording-Situation, wie wir es jetzt mit Concerto Köln hatten.
Ja.
Man nimmt die Performance auf und sie ist, wie sie ist.
Ja.
Und dieser Ansatz, wie jetzt auch bei Stockfish Records ist, ich habe in dem Studio die Möglichkeit, alles zu verändern und alles zu, oder ich versuche eine Möglichkeit oder eine Situation zu schaffen, in der ich alles so gut wie möglich beeinflussen kann. Und um das Ergebnis, das hinten rauskommt, einfach das möglichst für mich ästhetisch Anspruch oder perfekteste ist, so wie ich es mir vorstelle. Genau.
Also einschränken, bei Stockfish gibt es natürlich auch Live-Aufnahmen, also um das nur nochmal zu sagen, genau. Manche spielen natürlich auch live zusammen ein, also jetzt nicht vor Publikum, aber gemeinschaftlich und dann ist es danach natürlich ganz schwierig, einen einzelnen Punkt rauszugreifen, den man nochmal ändert, weil man eben gemeinschaftlich gespielt hat, dann ist es ja in allen Mikrofonen eingefangen, von allen anderen auch und so. Das war natürlich jetzt gestern schöner, deswegen haben wir dann ein paar Takes machen können und ein bisschen overdubben, aber es war interessant. Warum haben wir das gemacht? Einerseits, weil wir einfach diebigsten Spaß am Musik machen haben. So, Punkt 1. Und ich saß irgendwie im Zug und hab, ich hatte so eine Gesangsmelodie irgendwie vor ein paar Monaten auf dem Sofa im Kopf, fand die irgendwie cool zu einem ganz einfachen Gitarrending. Und dann habe ich im Zug gesessen, habe mir die Gesangsmelodie so im Kopf immer gesungen und habe einen Text dazu geschrieben. Und dann und daraus wollte ich dann was machen. Und so kam das zustande. Mhm. Ne? Und jetzt haben wir uns das jetzt im Sommer vorgenommen, weil wir am 14. und 15. November, yes. Ja, haben wir letztes Mal, vorletztes Mal, wie auch immer jetzt, ohne Gäste, mit Christian letztes Mal schon besprochen, wir werden ein großes Event machen und ihr seid alle herzlichst eingeladen, wenn ihr Lust habt. Da werden wir dann nochmal im Podcast, auf der Homepage und mit E-Mails gerne nochmal dezidiert irgendwie Infos zugeben, aber es wird ein HiFi-Erlebnistag geben, der wird den Freitag und den Samstag dann im November sein, um so schön Richtung Weihnachten, wird bestimmt schön und da kommen ganz viele Industriepartner, unter anderem AudioQuest, Clear Audio, Technics, Kev, will jetzt keinen vergessen, 3H-Vertrieb mit Cord Electronics und Melco und ich weiß nicht, wir wollen was von DCS zeigen, von Akkuface, von Strauss Akustik, von allen möglichen Sachen. So, also wird sehr, sehr lustig und dazu seid ihr, wie gesagt, herzlich eingeladen und dann werden wir an dem 15. zumindest, vielleicht auch am 14. mal gucken, wie die Laune ist, noch ein bisschen Musik abends spielen live und da wollen wir den Song halt auch spielen. Genau, so ist die Idee.
Und wenn er aufgenommen ist, natürlich auch über die Anlagen mal spielen.
Selbstverständlich über die Anlagen spielen, genau, ja. Das ist unsere Idee, genau. Kommen wir aber zum HiFi.
Yes.
Es ist neu angekommen, ein Akkuface E3000.
Ah,
Das ist schick. Ich kann das so sagen. Also ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut, weil wir haben es ja letztes Mal schon erwähnt, also er ersetzt den 280er und den 380er im Portfolio von Akkuface. Das ist also der kleinste, jetzt neue Vollverstärker, den die Marke baut. Und er kostet um die 6, ne? 6.000 Euro. Und er ist ein sehr, sehr, sehr schwerer, richtig schöner Vollverstärker. Und also der ist wirklich deutlich. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, aber er fühlt sich deutlich schwerer an als ein 280er. Er ist ein bisschen höher als der 280er. Mhm. Ansonsten übernimmt er die Optik des 280ers.
Und das finde ich geil. Also ich finde, der sieht aus wie ein 280er, hat aber ist ein bisschen größer geworden und kriegt dadurch aber irgendwie so die Anmutung und genau, was sagst du, dieses schwere und doch schon größer Formatige von einem 380er. Und das gefällt mir unheimlich gut. Weil der 280er war damals auch immer, der ist halt immer sehr schlank gewesen und zierlich und jetzt ist so diese Optik einfach so nochmal so ein Regal draufgesetzt und das sieht total schön aus.
Ja.
Habe ich aber noch nicht gehört.
Ja, ich habe ihn eben gehört.
Und
ja, witzig. Also ich habe ihn in folgender Konstellation mir eben angehört, aber wirklich nur quasi out of the box zum ersten Mal reingehört und nicht eingespielt. War sehr gut. Ich habe den gehört in folgender Kombination. Wir haben aufgebaut gerade, voll spannend, von ein Runecore von Silent Angel, den mit 32, also den Rhein Z1 Plus mit 32 GB RAM-Speicher, also eine sehr schnelle Version des Rhein Z1 Plus. Die haben wir da. Dann haben wir dazu die Clock, die passende, also die Taktgeber extern digital. Und wir haben das Forrester Netzteil von Silent Angel da dran stehen. Das ist also eine sehr, sehr hochwertige Kombination für ein Runecore. Und dann bin ich jetzt, also es ist jetzt ein bisschen übertrieben für den E3000 wahrscheinlich von der Kombination her, aber ich bin dann über Rune habe ich zugespielt auf einen Rossini DCS und einen und die Clock vom Rossini DCS. Das ist also der Streamer, der Rune ready ist. Und daneben hatte ich den Stromtank stehen, den Quantum, also der die ganze Anlage dann mit sauberem Strom versorgt. Und als Lautsprecher waren genutzt jetzt, weil die von einer anderen Vorführung, wo ich nachher noch erzählen will, noch da standen, eine Dark 100 Gauda Akustik, die Dark-Serien, drei Wege, die kleinste drei Wege Standbox aus der Dark-Serie, was dann schon nicht mehr so klein ist. Genau. Und das hat Bock gemacht. Ich habe mir,
glaube ich,
ey, mega, ich habe mir ein paar Lieder angehört und zwar zuerst mal wieder so wie heißt unser Trio mit dem Schlagzeug?
Ach, mal dieses Drum- und Bass-Intro oder was?
Nee.
Oder Kamosin?
Ja, Kamosin.
Ist der Titel?
Ja.
Boah, ich weiß nicht mehr genau, wie das Trio heißt.
Ah, Kamosin, schaut es in der Playlist nach, Kamosin, da ist es drin. Ja. Irgendein Trio, verdammt.
Ist das nicht Todd Gustafsson
Trio? Doch, ist es. Ne? Todd Gustafsson Trio, ja, mein schon. So, Kamosin, super tolles Ding, super räumlich. Und da auch, es ist wie festgenagelt, ne? Von der Bühne. Rechts, links, in der tiefen Staffelung ist es festgenagelt. War richtig gut. Ich habe gehört, From Dusk to Dawn mal wieder von George Duke. Und ich habe mir angehört, das ist auch schon in der Playlist drin, ich habe mir mal extra ein Foto gemacht, damit ich den Namen schon mal, von Morshi Bar, dieses Cooler Heads, cooler Elektro-Song. Und da hat man mal gemerkt, das Ding hat richtige Leistung. Also wir haben beim E3000 jetzt 100 Watt an 8 Ohm.
Cool.
Die Dark 100 ist sogar nur eine 4 Ohm Box, allerdings auch der Wirkungsgrad nicht so riesig, deswegen kann man es wahrscheinlich nicht so abmildern dadurch. Aber das war sehr, sehr gut. Ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen Lust habt, herzliche Einladung. Ab jetzt steht er hier und kann man sich anhören.
Schön, ich muss auch gleich mal reinhören.
Ja, Hammer. Ich habe ihn an. Läuft gerade auf Dauerschleife. Ich habe einfach angelassen, damit wir nachher nochmal uns eine Session geben können. Du hast auch ein bisschen rumgespielt vorhin.
Ich habe vorhin ein bisschen rumgespielt. Ich kam leider gar nicht so viel zum Rumspielen, weil dann doch ein paar Kunden reinkamen. Und aber wir haben die neue Cave Soundbar ausgepackt. Mhm. Die Xio oder XIO. Ich weiß nicht, wie sie genau.
Xio.
Xio. Mhm. Ist eine neue Soundbar. Großes Format, also lang. Ich weiß gar nicht genau, wie lang, aber nicht sehr hoch, optisch sehr, sehr schön. Sollte jetzt, wo der Podcast dann raus ist, dann auch auf dem Markt veröffentlicht sein.
Ja.
Wir haben ganz typisch EAIC, HDMI-Anschluss, wir haben einen optischen Eingang, wir haben einen Subwoofer-Ausgang, was ich sehr gut und praktisch finde, weil man es doch bei manchen Soundbars vermisst, dass man einen Subwoofer anschließen kann. Wir können sie über die Cave Connect App steuern.
Mhm. Airplay hat sie,
hat Airplay. Und es soll die Funktion noch hinzukommen, dass.
Ich habe da mal was Funkeln hören.
Soll kommen. Könnte kommen.
Ich weiß es nicht.
Dürfen wir das sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht sie da. Und wir haben dann zusammen reingehört. Gerade eben.
Wenn wir den Yannick jetzt weggepiepst haben, ne, dann hat er irgendwas gesagt, was wir nicht sagen durften. Wir gucken mal.
Upsi Daisy. Wie klingt sie denn?
So, sie klingt sehr gut. Wir haben kurz ein paar Tracks gehört. Wir haben sie nicht beim Fernsehen jetzt uns angehört. Und was ich aber erstaunlich finde, jetzt mal kurz zum Design. Ne?
Ja.
Ich muss das so sagen. Das Ding sieht einwandfrei aus wie eine Devialon. Devialet Dion. Ich die Wörter gemixt. Eine Devialet Dion, schaut euch die mal an und jetzt guckt mal auf die Kev.
Nur ohne die Kugel oben.
Also ich finde, also, das ist ein Zufall, du. Starkes Stück. Aber es ist, glaube ich, Soundbar Premiere von Kev.
Mhm.
Meine ich, die erste, die sie bauen. Und sehr schick geworden. Klingt wirklich gut. Wir haben Come Home to Me gehört von Dominique Filsaime.
Mhm.
Wir haben Chet Baker ganz kurz reingehört und dann noch irgendwas anderes. Hab's vergessen. Womit haben wir angefangen? Ja, auf jeden Fall hat einen guten Sound gemacht so erstmal. Mhm. Man kann die auch aufhängen.
Genau, randmontiert.
Genau, dann steht sie quasi höher. Ne?
Ähnlich auch wie bei der Dion lustigerweise.
Ja. Wobei das bei einer Soundbar natürlich eigentlich so standardmäßig ist. Also die Playbar zum Beispiel von Sonos damals hatte auch so einen Lagesensor, die konntest du hochhängen. Dann wusste die, ich muss meine Tweeter tauschen. Da sind quasi die Lautsprecher, die nach oben gerichtet sind, plötzlich nach vorne gerichtet.
Ja.
Und dann kann die das matchen von den Sounds. Aber schön verarbeitet ist sie schon. Also sie ist ein Aluminium.
Wie da? Also es ist wirklich ein schweres Gerät. Also hat
schickes Masse. Teil. Also schön. Ich freue mich jetzt erstmal. Gucken wir mal.
Fernbedienung mit dabei auch.
Bitte?
Auch eine Fernbedienung mit dabei.
Habe ich gesehen.
Cool. Genau.
Okay, ja. Also willkommen im Club der Soundbars. Liegt bei 2299 Euro. Ja, seriöser
Einstieg. Genau. Kommt gerne vorbei. Hört es euch an.
Also Einstieg, Eintritt in den Markt meine ich. Nicht Einstieg Soundbarpreis. Ne? Das meine ich jetzt nicht. Genau. Wie fandst du den Besuch vom Gaul?
Mega
der
schön.
Der Doktor war da.
Ach, der Doktor war wieder da. das heißt, ihr habt ja jetzt den Podcast mit Roland und Volker gesehen.
Oder halt nicht, dann schaut euch den gerne an.
Genau.
Das ist letzte Woche online.
Die letzte Folge letztendlich, die hier vorausgekommen ist. Mega. Es ist immer so schön, wenn die zwei kommen, die haben immer, die bringen Ideen mit. Die, man weiß sofort, die sind in diesem Universum zu Hause und die hören nicht auf, sich die Köpfe darüber zu zerbrechen, wie es noch besser gehen kann. Und das merkt man einfach. Und das in allen Richtungen. Also nicht nur Roland mit seinen Weichen, sondern der hat so ein umfängliches Wissen auch über Digitaltechnik und Wandlungstechnik. Und der kann einem sofort sagen, wo die Probleme sind, wo die Lösungsansätze sind. Und das ist einfach Hammer. Und ich kam rein, er war schon da, er ist gerade gekommen irgendwie. Und das Erste war natürlich, war ein Block, lag auf dem Tresen und er war irgendwas am Aufzeichnen, Weichenteile, so und so und ich komme rein und dann, und man stellt sich einfach nur nebendran und hört dann zu, weil da sprudelt es dann raus in dem Moment und das ist einfach total cool.
Ich finde das auch, Spaß. Also ich finde es so beeindruckend, du hast ein paar, also ich hatte so ein paar Fragen, ich weiß gar nicht, was war es, ganz, ganz banale Fragen, ne? Phasenverschiebung von Weichen nochmal so ein bisschen. Mhm. Und dann hat er Linguist Riley aufgemalt und so diese ganzen Standard, also Standard nicht, sondern diese ganzen Entwicklungen im Weichenthema und so. Ja. Und dann halt seine Ideen dazu wiedergegeben und das direkt aufgemalt, ne? Wo entsteht welche Phasenverschiebung, warum, mhm. Oder wie berechnet er seine Weiche, also wie baut er, du musst ja quasi etwas Mechanisches, das ist ja das Thema, das Mechanische, ja. Das Chassis, in etwas Elektronisches umdenken und dann, um es in ein Blockschaltbild oder ein Schaltbild zu bringen, mhm. und zu sagen, okay, das verhält sich, also dieses mechanische Schwingen des Chassis mit seiner Schwingspule und es hat ja einen physikalischen Widerstand, es hat quasi ein, also ein Chassis hätte ja quasi einen irgendwie gearteten Gleichstromwiderstand, einen Wechselstromwiderstand, einen frequenzabhängigen Widerstand. Mhm. Es ist quasi ein Kondensator, es ist quasi eine Spule. Die Spule, die da drin sitzt, sowieso die Schwingspule, dann hat es ja die Weichenteile dazu. Und um das auf ein Blatt zu malen, und dann legt er direkt los. Ja, also ich male das mal so und dann denke ich so. Und dann musst du ja auch noch das Gehäuse mit berechnen. Das ist ja klar, weil das Gehäuse ist ja dann auch ein, oh, ich schlag mich tot. Und auf jeden Fall super spannend. Und da merkst du auch, dass er lehrt, ne, an der Uni in Stuttgart. Ja. Du merkst halt, dass er was erklärt, wie bildhaft und wie ja, mit welcher Routine.
Ne? Absolut.
Weil er das öfter macht.
Ja.
Das finde ich irgendwie also schon sehr beeindruckend.
Mega schön. Ja. Gut, dann habt ihr natürlich noch die Videos gedreht.
Ja.
Tags drauf. Ich hatte da meinen Unitag, da war ich nicht da.
Das war auch so ein heißer Tag.
Mhm.
Ja, aber das war auch sehr, sehr spannend. Ja, ich habe das fertige Video jetzt noch nicht gesehen. Also bis jetzt der Podcast online ist, ist es, glaube ich, draußen. Mhm. Genau. Und es war sehr, sehr kurzweilig. Alles lustig. Schön. Genau. Auch eine coole Elektronik, aber da sage ich gleich noch was zu. Ich hatte noch eine Vorführung damit.
Hau raus.
Okay, dann fange ich an. Ja, pass auf.
Hau raus.
Ich hatte den lieben Carsten noch zu Besuch. Und zwar witzig, das war echt witzig. Wir hatten das an dem Drehtag irgendwie, kam das zustande, dass wir während des, ihr müsst euch vorstellen, wir drehen so ein Video von dem Produkt mit dem Roland. Da musste der Roland irgendwann weg. Dann haben wir die Zwischenbilder gedreht. Das sind die Bilder, die wir zwischendrin so einfügen, ne, damit es euch beim Zugucken nicht so langweilig wird, weil ich die ganze Zeit nur rede oder so. Ne? Und was ja schon mal vorkommt. Und dann, damit es schön aussieht, geht man nah dran oder die Jungs, die Videofirma macht das dann und hat da immer super viele Ideen. Aber lieben Gruß an die Videofirma, lieben Thomas und Michael. Und das macht immer Spaß. Und dann haben wir während dieses Drehs kam der Carsten rein und der war, da mussten wir noch was auffüllen in seinem Setup um einen Verstärker oder eine Endstufe. Und das war jetzt so witzig, weil im Prinzip er hatte eigentlich eine Endstufe bestellt und die haben wir gewechselt in ein anderes Modell jetzt. Und dann war das so lustig, weil eigentlich war es eine Endstufe und die bestellt war, weil ein Rossini DCS, Rossini Streamer davor kommt. Und der kann Lautstärke regeln. Und haben wir eine Endstufe genommen. Und jetzt im Endeffekt haben wir aber jetzt einen Vollverstärker genommen, den TAE 150 von Gauda. Weil, wie wir jetzt ja gelernt haben, letzte Woche in dem Podcast und in dem Video, da ist ja in dem Sinne gar keine richtige Vorstufe drin, sondern nur eine Lautstärkeregelung. Und dann, das finde ich so lustig. Das heißt, auf Deutsch, wir haben jetzt den Mehrwert, wir hätten eine Lautstärkeregelung jetzt in Carstens Kette. Das heißt, wir könnten jetzt auch nochmal einen Schallplattenspieler sehr einfach anschließen, wenn man denn will. Aktuell ist das nicht geplant, aber man ist ein bisschen freier. Oder, weiß nicht, man könnte den Fernseher theoretisch dann direkt an den Verstärker hängen mit einem kleinen DA-Wandler, um nicht die App immer nutzen zu müssen oder so von DCS. Aber, das ist jetzt nicht geplant. Nur wenn wir die Lautstärkeregelung nicht nutzen, dann stellen wir sie auf irgendeinen festen Wert und es durchläuft eben keine Vorstufensektion, sondern es geht direkt auf die Endstufe quasi und es hat eben nur Widerstände im Weg, also nur einen Dämpfer. Und das ist ja hochwertig gemacht mit diesem Widerstandsnetzwerk. Das war irgendwie, fand ich das eine lustige Art. Und wir haben uns, deswegen war diese Kette vorhin, die ich erwähnt habe, noch aufgebaut, weil wir haben uns das so angehört, den TAE 150 und den PAE 150, also den Vollverstärker im B-Amping mit der reinen Endstufe an diesen DAG 100 mit der Kette, die er dann quasi so ähnlich eben bekommt. Der Carsten bekommt einen reinen Z1 Plus, er bekommt einen Rossini und dann war das irgendwie einfach, das so zu hören. Und das hat ihm direkt so gut gefallen, dass er den TAE auch direkt gekauft hat. Und das ist ja jetzt dann so, er hat das jetzt in Summe gehört, das hat er cool gefunden. Aber er kann das ja super easy irgendwann entscheiden, wenn das zu Hause stehen hat, ob er die Endstufe noch dazu machen will oder nicht, ist ja.
Das ist echt cool gemacht. Ja. Also finde ich echt eine schöne Lösung, was sie sich da überlegt haben.
Yes, und es klingt echt gut, wirklich. Es klingt sehr räumlich, sehr ruhig. Hast du noch nicht gehört, ne?
Ich habe den Verstärker jetzt auch erst einmal hören können mit der Ela Concentro, mit der neuen, als sie da war. Ja. Das fand ich auch schon wirklich richtig gut. Also hat toll gematcht, hat richtig Punch gehabt und Druck und auch eine schöne Tiefenstaffelung wieder, wie man es irgendwie vom Roland gut kennt. Das hat sich auch in dem Verstärker irgendwie wiedergespiegelt.
Verrückterweise. Ne? Das fand ich auch in der Kombi jetzt mit der Dark 100, ohne jetzt sagen zu können, wer war jetzt genau schuld. Ne? Ja, war es räumlich wahnsinnig cool. Mhm. Es war super tief. Es war ganz, ganz ruhig. Da hörst du nichts im Hintergrund. Ja. Also es ist richtig, richtig ruhig. Auch die Geräte, wir hatten die während des Videodrehs auch mal aufgeschraubt und dann waren die an. Du hörst nichts.
Naja, cool.
Also es ist eine völlige Ruhe. Der Trafo ist super ruhig. Das ist ein in Italien produzierter Trafo, der irgendwie, wo dieser der Günther, der Entwickler quasi, ganz lange gesucht hat, wohl unglaublich viele Trafos ausprobiert hat in seiner Karriere und irgendwann in Italien gelandet ist. Und das ist ein super gut gewickelter Trafo. Macht einen richtig guten Eindruck, die Kombi.
Schön.
Ja, Spaß gemacht. Du hattest aber auch eine richtig spannende Vorführung.
Mega, ja, jetzt gerade kurz vor dem Podcast ist der werte Kunde vorbeigekommen und hat seinen Verstärker abgeholt.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Mega, er hat einen T&A PA 3100 HV gekauft und das war eine richtig schöne Vorführung, die ich mit ihm hatte vor meinem Urlaub, also es ist schon 2-3 Wochen her jetzt. Und das war so cool, weil er kam und hat gesagt, er braucht einen neuen Verstärker und er hat sich schon so ein bisschen was überlegt, aber er hat nicht so ganz konkret gesagt, wo er eigentlich drauf hinaus will, aber hat gesagt, so T&A hat er so ein bisschen ins Auge gefasst. Aber wir haben trotzdem, ich sag mal, ein bisschen niederpreisiger angefangen, jetzt im Verhältnis zu dem T&A.
Zu dem PA.
Genau, zu dem PA.
Der liegt circa bei
19,2, meine ich, liegt da. Der Vollverstärker. Wir haben trotzdem einfach mal ein bisschen weiter unten angefangen mit einem E700. Erstmal eine grundlegende Frage, wollen wir Class A, wollen wir Class AB?
Also Akkuphase E700.
Genau, Akkuphase E700 oder vielleicht ein E4000, weil einfach klanglicher Natur natürlich da sehr große Unterschiede sind.
Ja.
Und wir haben an der Bowers & Wilkins 804 D4 gehört, weil er hat auch eine Bowers zu Hause. Mhm. Und dann war das einfach super gut. Und da ist das ja immer, finde ich, etwas kritischer, wo ich da mit dem Verstärker hin muss.
Welche Richtung dir gut gefällt.
Vielleicht ein bisschen zu entschärfen, so was eine Bowers so macht.
Ja.
Und deswegen war erstmal so die Frage Class A, Class AB. Und dann haben wir uns wirklich so von unten einfach nach oben durchgehört. Und dann waren relativ lang bei Akkuphase, weil es einfach für uns eine Marke ist, wo wir einfach den Schritt auch gut darstellen können.
Mega.
E700, E4000, E5000, E800. Ne? Also einmal Class A am Anfang, 2 AB und dann den größten Vollverstärker, den Akkuphase baut, E800S.
S schon?
Cool. S schon, genau. Alles gehört und dann zum Schluss, aber ja, aber den PA 3100, da hatte ich so dran gedacht und das war mir gar nicht bewusst, dass er so da oben hin wollte irgendwie.
Ja.
Und das so, okay, ja, klar, machen wir sehr gerne. Und dann haben wir den gehört und es war ein Traum. Also es hat so gut gematcht und es ist ein A-B-Verstärker.
Ja, aber der hat super viel A.
Er hat super viel A-Anteil, genau. Das heißt, wir haben Leistung, wir haben Kontrolle.
Der geht irgendwie so 30, 40 Watt Klasse
oder so. Ja, und das hat so gut gematcht mit der Bowers.
Mhm.
Das war einfach ein Träumchen. Und der Kunde hatte sich auch im Nachhinein noch mal dafür bedankt, diese ganzen Schritte überhaupt machen zu können.
Ja.
Und das ist ja, finde ich, der Vorteil, bei uns in den Laden zu kommen oder generell in den Laden kommen zu können und diese Darstellung einfach von einem günstigeren Class A, Class AB bis hin zu, wie stellt sich das überhaupt dar?
Ja, und wo sind die Unterschiede?
So,
wie sind die Steps, ne?
Ja.
Das zu erleben.
Und das zu erleben, zu hören und sich dann zu entscheiden und dann war es aber dann auch tatsächlich der PA 3100 AV. Super schön geklungen. Also wirklich diese Kontrolle, die der hat, finde ich bemerkenswert. Der ist ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Also so ein E5000 ist der größte Class AB Verstärker, den Akkuphase baut.
Ja.
Hat sehr viel Griff
und
ist total schnell. Und der.
Und frei, ne?
Frei, genau.
Ja.
Und der PA 3100, der hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen so diese Charmante von dem A halt gegeben. Das so ein bisschen abgerundet, ohne aber diesen Griff zu verlieren. Total schön. Und
Ich finde auch der, also ich finde der Unterschied, also ich habe, ich bin meistens eher beim E5000, also es ist ja nur Geschmackssache. Ne? Ja, kommt auch, ich habe es jetzt mit der 804 noch nicht verglichen, ehrlich gesagt. Mhm. 804 ist schon, D4 ist schon so ein bisschen, dann musst du schon auch, wie du sagst, ne, musst du schon so hinformen.
Ja, ja, genau.
Dann ist es ein cooler Lautsprecher, aber der ist schon so in der Größe, würde ich sagen, einer der anspruchsvollsten Lautsprecher, die wir so da haben.
Ja, würde ich auch sagen.
Und da kann ich mir sogar so rum vorstellen. Ich hatte die Tage nochmal verglichen. Da, ich finde beides so cool irgendwie. Keine Ahnung. Also der PA, finde ich, der ist dichter im Sound. Ne?
Ja,
so, der
ja,
fühlt sich dichter an, der fühlt sich bassiger an. Der hat mehr Fundament.
Ja.
Das ist alles so ein bisschen von den, die Töne sind gefühlt dicker. Also jeder einzelne Ton. Ja. So jedes, alles so ein bisschen ausdrucksstärker und so. Der Akkuface, den finde ich halt leichter, ein bisschen mehr so, ne, luftiger vielleicht im Raum, so räumlich nachdenken und auch schon trocken. Ah, ist spannend. Aber super, das ist ja genau spannend. So soll es ja sein.
Genau.
Das ist ja genau das, wofür wir den ganzen Quatsch hier einkaufen, damit die Leute sich zusammenhören können.
Genau, nicht wir sagen müssen. Genau das ist da. Und auch mega cool und shame on me, ich wusste es bis dahin noch nicht. Ich kann auch in den PA3100 ein Phonomodul einbauen lassen.
Ja, ja, ja.
Das war mir bis dahin nicht bewusst und der hört auch viel Schallplatte und hat dann das Phonomodul mit dazu bestellt.
Gibt ein CMM, also beides, ne?
Genau, gibt's beides und mega cool, weil ich mir halt einfach wieder ein Gerät spare. Ja. Es ist ähnlich wie beim Akkuface mit der Einschubplatine, das ist voll cool, also super. Und das Gerät hat er jetzt gerade abgeholt und wir schauen jetzt noch nach einem neuen Rack mit ihm zusammen.
Ja, cool.
Ob wir so ein bisschen bei, sind wir natürlich auch schnell bei Kreativ gelandet, ob es ein MIDI-Reference oder ein Big-Reference wird, weil wir brauchen einfach ein bisschen Stellfläche und wir wollen natürlich auch, dass das Ding gut entkoppelt ist.
Ja, klar.
Und da kommt das Big-Reference wirklich gut daher. Ja, genau.
Cool.
Das war sehr, sehr schön. Viel Spaß gemacht.
Dann hatten wir geile Sessions, ne?
Ja, ja.
Ich würde sagen, wir kommen zur Mucke.
Ja, gerne. Ja, gerne. Soll ich? Willst du?
Gerne.
Ich habe einen Song mitgebracht, der mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat. Viele kennen ihn wahrscheinlich oder könnten ihn kennen. Ich bin wieder bei Bill Evans gelandet und bei seinem Trio dieses Mal. Und der Song heißt My Foolish Heart und ist von der Waltz for Debbie Aufnahme. Das ist eine legendäre Jazzaufnahme, weil dieses Jazz-Trio, wie es damals war in der Konstellation, gilt als das ursprüngliche Jazz-Trio, wie es danach verstanden wurde.
Okay.
So, und diese zwei Aufnahmen, also diese Waltz for Debbie und die andere Aufnahme Live at the Village Vanguard, die wurden beide in dem Village Vanguard, das ist ein legendärer Jazzclub in New York, wurden beide dort aufgenommen. Total geil aufgenommen, mit nur drei Mikrofonen, über einen ganz kleinen MPEX-Mischer in eine MPEX-Bandmaschine. Und dadurch halt einfach super klar und durchhörbar.
Krass, ne, vor all der Zeit.
Mega, also wirklich.
Und wir brechen uns gestern dann ab.
So, genau. Weißt du,
die schütteln das halt so aus dem Handgelenk so, und die sind halt die Typen. Und wir.
Ja. Und genau, diese Aufnahme, also diese beiden Alben gelten eigentlich als die Bill Evans Alben und halt vor allen Dingen von seinem Trio. Sehr, sehr schöne Aufnahme. Ja, hört gerne rein.
Schönes Ding ist das. Ja. Ich hatte gestern einen Anruf von einem lieben Kunden und da, oder ich habe ihn angerufen, so rum. So, und da kam auf jeden Fall der Tipp, den wollte ich hier mal breitreten, weil ich fand das spannend, Mittelrhein-Musik-Festival, also mittelrheinmusik.de, da findet ihr es. Und dort spielt Nils Landgren Funk Unit, die werden nämlich 30 cool. Jahre, oder sind jetzt 30 Jahre geworden, heißt Celebrating 30 Years, da gibt es auch ein Album zu, Raw, RAW, bei ACT, also ACT, erschienen, mal wieder. Und mega aufgenommen natürlich. So, genau. Und wenn ihr da Lust habt, lasst euch da doch blicken. Ist im Bobart und also cool. Ist um die Ecke. Bestimmt ein schönes Ding. Und zwar der Song, den ich cool fand auf dem Album jetzt, da sind mehrere coole drauf, aber ich fand halt On The One gut. Genau. Ist richtig so, ja, wie der Name sagt. Ist funky, ist viele Bläser-Sektionen dabei, aber auch alles andere natürlich hochklassigst besetzt.
Ja,
und genau, lohnt sich reinzuhören.
Geiler Typ.
Leute, dann bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen viel Spaß beim Musikhören und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.